Richter 13. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Und es war ein Mann aus Zora vom Geschlecht der Daneter, sein Name war Manoah. Seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht, und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und kein Schernasser soll auf sein Haupt kommen. Denn ein Nasir Gottes soll dir Gnade sein. Von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israels Hand des Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes, sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und sein Name hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und nun trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach: Bitte, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott hörte die Stimme Manoahs. Und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, als er auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Das reicht ja heute. Was ist das Erste, was auffällt?
Die Söhne Israels sind wieder was Böse in den Augen des
Herrn. Na gut, das ist richtig nicht, direkt nicht was Neues.
Ja, das ist aber das Erste, was hier steht.
Ja. Selbst das Opfer des Jephtha führt zu keinem dauerhaften Erfolg. Das bedeutet auch für uns, Freunde, das ist wirklich insofern wichtig, egal was heilige Leute bereit sind zu geben, es führt nicht zu einer dauerhaften Änderung im gesamten Volk Gottes. Auch wenn heilige Männer und heilige Frauen ihr Leben opfern, ändert es nichts Maßgebliches. Hilft das nicht für uns? Zweitens. Was fällt noch auf?
Ist mal wieder eine Frau, die unfruchtbar ist.
Na, dazwischen kommt noch was Wichtiges.
40 Jahre in der Hand der Philister.
40 Jahre ist immer eine volle Generation, also eigentlich eine doppelte Generation. Aber das Interessante, was im zweiten Vers steht, ist: Wieder kommt ein neuer Stamm ins Register. Erinnert euch? Aus fast allen Stimmen Israels sind die Richter rekrutiert. Und hier aus dem Stamm Dan, das heißt Richter, das war der Stamm, der als erster verloren gegangen ist. Das ist also wirklich der verlorene Stamm Israels. Wenn wir einmal nämlich in die Offenbarung gehen, wo die 144.000 jeweils 12.000 aus jedem Stamm Israels sind, und wir lesen es mal sorgfältig durch, da fehlt ihr Stamm Dan. Mhm. Warum? Es hat eine geistliche Bedeutung. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Es fehlt ihr Stamm der Richter. Ist ja ein Sohn Leas, und sie hat diesen Sohn dahingehend benannt, dass Gott richten sollte zwischen ihr und der bevorzugten Schwester Rahel. Das waren Verzweiflungsbitte. Und Namen haben wirklich Macht. Wollen wir das einfach für uns nehmen, dass wir nicht andere richten, damit wir nicht das Gericht Gottes auf uns ziehen. Wer ist anstelle Dans in die 12 Stämme gekommen?
Levi.
Nope. Er war sowieso dabei.
Na, Josef, ne?
Der war auch dabei. Aber seine beiden Söhne, Josef, wird rausgenommen und an dessen Stelle kommen Ephraim und Manasse. Dadurch wird diese 12-Zahl wieder erreicht. Aber stillschweigend verschwindet er. Also physisch, das waren die, die sich am weitesten an der Nordgrenze angesiedelt haben. Ich sag mal, das ist das, ausgerechnet die Region, die jetzt in dem Libanonkrieg von Israel komplett verwüstet wird. Ich habe die letzten Tage Videos gesehen, dass die Dörfer an der Nordgrenze dem Erdboden gleichgemacht sind, schlimmer wie Dresden. Es ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Es ist nicht keine Kirche, kein nichts ist mehr. Gar nicht, es sind nur noch Trümmer, also nicht mal mehr Reste von Häusern. So wütet Israel in dem Gebiet damals. Das nächste. Was fällt auf? Es ist ganz schön. Wir hatten schon gehört, die Frau war unfruchtbar, die war nicht. Der Name Manoah heißt was?
Der Ruhe und Erholung.
Wenn ich lese, die Frau war unfruchtbar und gebar nicht und höre den Namen des Mannes, dann denke ich, er war zu faul sogar zum Sex. Das war so ein gemütlicher Kerl. Die Frau arbeitet. Er genießt die Ruhe.
Nee, gibt's nicht. Nicht in jeder Ehe.
Gibt einfach solche Männer. Das gibt den Frauen relativ viel Platz in Entscheidungsfreiheit. Ich staune auch, wie nett die mit ihrem Mann geht, dass die nämlich wirklich die teilt die Information mit ihm. Obwohl der Engel zu ihr, sie ausgewählt haben. Und da sind wir am nächsten Punkt. Da bin ich auch diese Woche drauf gestoßen worden und diesmal tatsächlich durchs Internet. Das ist nicht als wenn ich auf meinen Mist gewachsen. Ich weiß nicht, wer herausgefunden hat, dass zu den Frauen Gott immer kommt. Während die Männer sich auf den Weg machen müssen. Und wenn du das einmal guckst in der Bibel, das stimmt wirklich. Frauen werden von Gott besetzt. Männern begegnet er, wenn die unterwegs sind. Was heißt das?
Frauen sind zu Hause.
Gott mag die Frauen mehr als die Männer, oder?
Ich muss mindestens als Mann auf dem Hof.
Bitte?
Ich muss mindestens als Mann auf dem Hofgrundstück.
Genau. Also, wenigstens das Bett verlassen, sonst hast du keine Chance.
Die Frauen dürfen im Bett bleiben.
Nein, aber lies doch mal, der Engel des Herrn kam, der kommt auch manches Mal zu Männern, bei Abraham, aber der war dann die ganze Zeit beschäftigt und hat die dann verwirrt. Ja, aber zu Frauen von Manoahs Frau und längst vorne bis hin zu Elisabeth und Maria kommt Gott immer selber oder sendet seine Engel. Auch Männer haben viele Gottes begegnet, aber immer wenn sie aktiv waren. Der war auch aktiv. Er war beschäftigt oder Jakob war auf der Reise nach in dem Traum kommt dann der Engel.
Aber ja. Josef, Mann von Maria, der ist eine Traummaschine, der ist hier jetzt nicht.
Ich sage ja nicht, dass. Aber er wird ebenfalls geschickt. Geh.
Ja.
Man musste begegnen Gott auf dem Berg. Abraham, geh nach draußen.
Der kleine Josef, da ist gekommen, oder? Im Traum.
Im Traum. Nee, der hatte Träume. Das ist ja, die, das Reden Gottes ist, ist ja sowieso vielfältig. Aber die Begegnungen sind immer, wenn die Männer aktiv sind und zu Frauen kommt Gott.
Weil die Frauen sowieso aktiv sind.
Ich kann das nicht bewerten.
In sich selbst.
Immer in sich selbst.
Ich kann das nicht bewerten. Das, was mir nur auffällt, ist gerade, wenn wir diese Geschichte weiterlesen würden, wäre nächste Woche, da ist die Frau, also hat ein größeres Verständnis von Gott. Dann wollen wir das doch noch lesen. Es lohnt sich eigentlich. Aber hier kommt der Engel und redet mit ihr und gibt ihr die Berufung ihres künftigen Sohnes. Und sie hat keine Zweifel, nicht wie Sarah, die sagt, ich bin noch alt geworden, wie sollte mir das werden, sondern die geht sofort, sie nimmt das an, das ist Glaube. Das, was mir gerade als Zeugnis wird, ist auch Glaube. Das Wort, sie kommt und ihr nehmt das an. Und dann geschieht es. Und das wird das erste Mal und aber nicht das einzige Mal. Es wird das erste Mal von einem Nasir Gottes geredet aus Berufung. Nasir ist das Wort für abgesondert, geweiht. Wer war der erste Nasir? Ja, jetzt kommt nicht am Bibelquiz vorbei.
Sarai? Nee.
Könnte man sagen, aber das war nicht der erste, das kommt ja später.
Die so geflüstert hat zu Gott.
Ja, das war Hannah, aber das war später. Das war nachher. Okay. Es gab vorher einen. Der wird auch so genannt. Josef, der Abgesonderte unter seinen Brüdern. Und zwar wird er so genannt bei dem Segen des Mose. Ja?
Aber der kommt auch später.
Ach nein, doch. Mose war davor. Simson, bitte schön.
Entschuldigung.
Also, wir gehen einmal runter. Es, es gibt noch was. Es gibt in der Bibel ein ganzes Kapitel über das Gesetz des Nasir. Wer weiß, wo das ist? Ernst?
Ich dachte nur irgendwo in Mose, aber wo
genau? Genau, vierte Buch Mose, Kapitel 6. Also, bitte schreibt euch das auf. Das sind so ganz wichtige Dinge. Es ist deswegen wichtig für uns, weil das Nasiriertum die Basis unseres Missionswerks ist. Ist abgesondert für Gott und das Zeichen ist das lange Haar. Nein, das Zeichen ist die Enthaltsamkeit vom Alkohol. Wie der Weihnachtstagsgespräch. Es gibt dazu in Bezug im Propheten Jeremia, Kapitel 35, steht auch in unserer Satzung so drin. Und es gibt eben diesen Bezug auf 4. Mose 6. Diese, das ist die einzige Möglichkeit, die von Gott gegeben war, selber sich zu weihen, weil sonst die Weihe immer von Gott ausgeht. Berufung durch Priestertum oder Königtum, durch Erwählung oder durch Abstand. Es gab aber eben, und es gibt bis heute, die Möglichkeit, selber sich Gott zu weihen. Das ist eine der Methoden, die sollte man dann zumindest wissen. Wir haben gestern wieder jemand in die Gemeinschaft der, des Sozialwerkes aufgenommen, Christoph, der ist heute hier, der damit ein Weihegelübde abgelegt hat. indem es sich zum Alkohol festigt, bereit erklärt. Also, das ist ein Thema, ganz aktuell. Simson ist gleichzeitig, oder an der Geschichte Simsons sehen wir gleichzeitig, dass auch wenn jemand sich weiht oder geweiht wird, ja hier sogar von Mutterleib an, also er wird geweiht, dass die Berufung von Gott ausgeht. Und es liegt ein besonderer Schutz auf diesen Menschen, wenn man im Propheten Amos einmal nachgucken, haben wir zweimal die, den Hinweis, ich glaube in Kapitel 2, ziemlich am Anfang, dass Gott das rügt und das als gerichtswürdig einstuft, ihr habt den Nasium Wein gegeben. Also ihr habt, das war damals, also auch in der Zeit Israels, des Abfallens von Gott, eines der Methoden, dass man diese freiwillige Weihe versucht, ungültig zu machen. Dass man Leute so kompromittiert, dass ihre Hingabe an Gott außer Kraft gesetzt wird. Und Gott hat darüber ein Gericht ausgesprochen, verordnet. Das heißt, Menschen, die Gott geweiht sind, stehen auch unter einem besonderen Schutz. Und wenn wir mal zurückgucken, vom Mittelalter an war das Zeichen der Weihe bei Priestern, bei Nonnen, immer eine Erklärung, sich Gott hinzugeben und dabei auf bestimmte Dinge zu verzichten. Eigene Willen, also Verpflichtung zum Gehorsam, Ehe und eigenes Vermögen. Das ist an diesen Ordnungen Gottes angelegt. Das kann erlauben zu dieser sogenannten Werkgerechtigkeit, dass man meint, man kann Gott damit erpressen, wenn man auf irgendwas verzichtet. Aber es ist der normale Weg, dass wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, wir dann nicht leben können wie die Welt, nicht wie alle anderen rundherum. Ja?
Ich habe ja mein Leben auch Gott geweiht.
Ja.
Und dann hatte ich mal gelesen, dann darf man keinen Kontakt mit Toten haben. Und mein Mann ist ja gestorben und den habe ich auch angefasst.
Nee, Kontakt mit Toten ist gemeint, dass man mit toten Geistern in Berührung kommt.
Ach so.
Das normale, sagen wir, Beerdigen oder das Abschied nehmen, das hängt damit nicht zusammen.
Wenn man sich einmal geweiht hat, dann ist das für immer? Oder muss man das nochmal?
Normalerweise ist das für immer. Und normalerweise ist auch die Taufe ein Zeichen der Weihe. Eine Absage an das Leben im Fleisch und eine Hinwendung zu Gott. Und wir erleben ja gerade Leute, die nicht in dieser christlichen Tradition aufgewachsen sind, wenn die sich taufen lassen, dass sich dort wirklich was ändert. Ich habe das diese Woche mehrmals von Ella gehört, dass sich buchstäblich mit der Taufe ihr Leben komplett verändert hat. Da ist die Angst abgefallen, da ist dieses Hören der Stimme Gottes mit einmal zum Alltag geworden, das kannte sie vorher, als situative Sache. Und die Angriffe, die sich gegen die Mutter richten, immer noch seitens dieses bösen Mannes, ermutigt sie, mit ihrer Mutter zu sprechen, dass sie sich taufen lässt. Sie hat ihr Leben, wie sie übergeben, hier in der Gemeinde, aber die Taufe fehlt noch. Und das ist, ich sage das wirklich, das ist die nächste Sache. Es gibt mehrere Leute, die gefragt haben nach der Taufe. Wir haben das so ein bisschen, die regelmäßigen Taufkurse ja aufgegeben oder ausgesetzt. Wir sollten das also festhalten. Vielleicht ist Pfingsten die Gelegenheit, wo man das dann festmacht auch. Ja, am Sonntag. Wenn der Eiferstand ist, dann wird das Teil des nächsten Familientages sein. Bei dieser Frau gibt es keine Nachfragen, wie man das häufig bei Männern hat. Und wie man das auch bei ihrem Mann hat. Ach, wir müssen Gott fragen, was wir denn machen sollen. Frauen nehmen das. Wenn Gott will, können das annehmen. Wirklich, das beobachte ich auch bis heute, dass dieses unbedingt richtig machen müssen, eher eine männliche Sache ist. Frauen nehmen das und die wissen schon, wie das umzusetzen ist. Ich erzähle das einfach dem Mann. Kam ein ganz furchtbarer Mensch zu mir. Aber sie weiß, das ist ein Mann Gottes. Ja? Sein Aussehen war, wie das Aussehen eines des Engels Gottes, sehr furchtbar. Und trotzdem hat sie keine Angst. Und ich habe ihn nicht gefragt, wer er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden, ein Sohn, die werden im Blut trinken, wieder mein starkes Getränk, und ist nichts Unreines, denn ein Nase Gottes soll der Knabe sein, von Mutterleibe an bis zum Tage seines Todes. Welche Besonderheit hatte das Gesetz des Nasiers? Übrigens, das konnte auch kopiert werden. Ja. Wer war so ein Kopist, ohne Nase zu sein?
Hast du mal gesagt, Absalom?
Genau, Absalom, der Sohn einer Person Davids, der so eine Haare hat wachsen lassen wie Angela Davis, dass er dann an ihn später aufgehängt wird, sich festhängt an einen Baum auf der. Ja. Im Krieg, im Kampf. Und er verliert sein Leben. Das heißt, du kannst von nicht von jeder Äußerlichkeit auf den Inhalt schließen. Das heißt aber auch, du hast gerade bei einer Hinwendung zu Gott durchaus das Risiko, dass du als solcher erkannt wirst. Im Neuen Testament, welches Beispiel?
Die Hand
natürlich. Mit dem heerenden Mantel. Auffällig. Ist euch aufgefallen, dass diese Berufung Gottes zu besonderen Kindern fast immer dieselbe Formulierung hat? Du kannst das, was du hier liest, bei Hannah wieder lesen, du kannst es bei Elisabeth wieder lesen, du kannst es bei Maria wieder lesen. Du wirst schwanger werden und ein Sohn gebären. Das ist durchaus dieselbe Formulierung. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Was sagt uns das? Dass Töchter zumindest keine Berufenen in dieser Weise sind. Sag ich ganz ohne Schmerz oder Bitterkeit. Das ist einfach so. Wirklich, in der gesamten Bibel, Berufene Gottes sind immer dünn. Sie brauchen aber immer eine Mutter, die gläubig ist. Wirklich wichtig. Das, Freunde, ist eine Motivation für unsere jungen Frauen, euer Leben so zu führen, dass Gott euch auch jemanden in den Schoß legen kann, den ihr dann gebraucht. Und darüber hinaus gilt das Wort aus dem Propheten Jesaja, die Unfruchtbare hat mehr Kinder als die sieben geboren hat. Nämlich geistlich gesehen. Es ist in der Regel wird die Heiligkeit von Müttern die brauchbaren Männer Gottes hervor. Kann man auch hier sehen. Es ist der Glaube der Mutter, die es Simson mehr fällt als sein gemütlicher Vater. Es gibt noch ein Risiko. Wer solchen Sohn gebiert, hat in der Regel nicht sehr viel zu lachen. Denn wenn Gott jemanden beruft, gerade von Mutterleibe an, dann ist das wirklich eine herausfordernde Aufgabe zur Zeit des gesamten Lebens. Können wir gucken. Josef. Wenn man zu will, Mose. Der ja nicht der Älteste war. Dann hier Simson, dann später Samuel, dann David, dann Johannes, dann Jesus. Welches solche berufenen Kinder sind, ist häufig mit Herzeleid für die Mütter verbunden, weil sie die Last der Berufung mittragen, das hoffen wir anfangen. Wisst ihr diese Beteiligung von Mutterleibe an? Von dir, von vor der Zeugung an, lebt diese Frau als Geweihte, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und dann kommt dieser nächste Abschnitt, den wir gelesen haben, und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, so unterschiedlich diese beiden Leute sind, diese aktive Frau und dieser eher zurückhaltende Mann, die haben eine funktionale Kommunikation. Die Frau redet, da gibt es kein böses Wort oder auch nicht so ein Lachen wie bei Sarah. Da ist ein vertrauensvolles Miteinander bei aller Unterschiedlichkeit. Und das, Freunde, sage ich jetzt mal als Familientherapeut, der ich ja mehr dysfunktionale Beziehungen erlebe als funktionale, einfach von Berufswegen, das macht mir Mut, dass die Bibel eben auch nicht so wenige Beispiele funktionaler Beziehungen zeigt. Also, sie haben eine ganz gute Kommunikation und so, er fragt zu mir, macht das und das. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach, bitte Herr, dem Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen. Er sagt nicht, was meine Frau tun soll, er sagt nicht, was ich tun soll, was wir tun sollen. Das ist geheiligtes Beten innerhalb einer Beziehung. Einer hat eine Erfahrung mit Gott, er teilt es mit dem Partner, gemeinsam kommen sie für Gott. Wirklich, das sind so Dinge, über die man so schnell wegliest. Es lohnt sich, dieses Kapitel sich rauszunehmen, wie eheliche Beziehungen vor Gottes Angesicht funktionieren. Und Gott erhöhte die Stimme Manoahs. Und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah der Mann nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann und sie sprach zu ihm, siehe, der Mann Gottes ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach, ich bin es. Und Manoah sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken. Und sie soll nichts Unreines essen, alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Man fragt sich, warum muss der Mann das nochmal ausdrücklich hören, was der Engel Gottes schon der Frau von Rebekka gesagt hat? Warum?
Von Mann zu Mann, das ist wahrscheinlich besser.
Nee, weil tatsächlich auch in dieser Zeit der Mann der das Haupt der Frau gewesen ist. Und er könnte, wenn er ein Unheiliger wäre, sagen, also, du hast ja so eine komische Vision gehabt. Kein Wunder, dass du jetzt nicht mehr trinken willst. Hast bestimmt vorneweg zu viel gesoffen, dann hast du Hallus gehabt. Solche Diskussionen gibt es. So wird heute manches kaputt geredet, was wirklich geschieht. Und das zeigt, dass der Mann wirklich ein gottesfürchtiger Mann war, bei aller seiner Andersartigkeit als diese Frau. Und er kriegt den Auftrag, und aufgrund seiner Gottesfurcht hält er sich daran, seiner Frau nicht was anderes vorzustellen. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Deswegen macht Gott sich die Mühe. Und es heißt, und Gott erhörte ihn. Für die Frau war schon alles klar. Das zeigt uns eine zweite Sache, die wir als gläubige Ehepaare ernst nehmen sollten. Es kann ja sein, dass für einen schon alles klar ist. Dann darf auch der andere noch um Klarheit bitten. Das ist nicht verboten. Wir müssen nicht alles machen, was für einen schon klar ist. Ja, wir haben aber nicht so übermäßig viele christliche Ehepaare. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Wir dürfen uns von Gott selber auch eine zweite Versicherung holen.
Ich muss gerade hier so an Adam und Eva denken, wo die praktisch die Frau von der Schlange angesprochen wurde und ihren Mann mit eingezogen hat. Und hier ist es aber genau andersrum. Hier kommt nicht die Versuchung, sondern der Engel und bringt den Segen. Und der Mann hört genauso mit und kommt genauso mit rein und nicht, geht nicht raus wie bei Adam und Eva.
Ja, man würde sich wünschen, Adam hätte genauso sich vergewissert. Ja. Und sagen, ja, ist das, was in meiner Frau erfüllt worden ist, wahr. Wäre ein ganz guter Weg gewesen. Und ich sage wirklich, und deswegen ist es die Sünde Adams und nicht Evas. Weil er genau diese Gottesbeziehung vernachlässigt hat und damit den Schutz von seiner Frau genommen hat. Das, was wir hier erleben, ist nicht zuerst Misstrauen, sondern es ist Zeichen eines gelebten Schutzes. Der Mann holt sich die Sicherheit, dass das, was die Frau schon gekriegt hat, auch wirklich von Gott ist. Ein schönes Beispiel. Den jungen Männern zu empfehlen. Und Manuel sprach zum Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböckchen zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manuel, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen, willst du aber ein Brandopfer opfern, so opferst den Herrn. Denn Manuel wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manuel sprach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Das will ich ehren, wenn dein Wort eintrifft. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Auch da sehen wir wieder den Unterschied. Die Frau von ihm, die Mutter des Simsons, wusste, das ist der Engel des Herrn. Er ist so furchtbar. Aber Manuel nicht. Er ist so ein richtiger Mann. Er glaubt das, was er sieht und hört. Der braucht Beweise. Und vor allem möchte er das gerne einordnen. Ja. Schublade auf, das ist der Name. Und er ist auch vorsichtig, damit wird dich ehren, wenn das eintritt. Mit Frau ist alles schon klar. man wird wirklich ehrlich sein. Das könnte ja sein, dass es nicht. Also es ist schon ein bisschen unheimlich. Auch wenn ich schon gebetet habe, es könnte ja sein, es ist doch noch was anderes. Das ist alles so dieser Hintergrund, der sich da dabei abspielt. Er hat gebetet, Gott lässt sich erhören, die Frau kommt zu ihm und sagt, das ist der Mann. Gott erhört sein Gebet und seine Skrupel sind trotzdem, sag doch mal, wer du bist. Wir ehren dich. Na, was willst du meinen Namen wissen? Warum sagt der Engel nicht seinen Namen?
Weil er nicht geehrt werden will.
Ich sag mal, der Engel des Herrn steht immer für Jesus selber. Es war nicht seine Zeit. Jeschua, Gott rettet. Das war sein Name. Und er war zu wunderbar, um das zu verstehen. Guck mal, das war auch, ist für die Juden bis heute zu wunderbar. Es ist zu wunderbar. Sie möchten den Messias, der ihnen was Irdisches macht. Dass die Rettung Gottes viel weiter geht, dass es die ganze Welt betrifft, das ist für sie zu wunderbar. Es ist immer noch die Decke über ihren Augen. Wie sie damals auch über Manoahs Augen war. Manoah nahm das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen es zu. Also handelte wunderbar heißt, tat ein Wunder. Und es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte man, dass es der Engel des Herrn war. Das heißt, er hat dort auch selber zunächst an eine Halluzination geglaubt. Erst als er merkte, er ist wirklich weg. Eben noch haben wir mit ihm verhandelt. Es war nicht bloß wie so ein Blitz oder etwas, was ich gesehen habe. Es ist real, er ist weg. Und dann wusste er, es ist der Engel Gottes. Und dann kommt wieder eine interessante Sache. Und er sprach zu seiner Frau, wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, hätte er doch nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu jener Zeit der Fleichen vernehmen lassen. Und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Das heißt Sonnenaufgang. Was vorbei mit der Ruhe? Hatte Manoah nichts mehr zu melden. Mich fasziniert seit Jahren diese kleine Information. Der Mann sagt, oh, wir werden gewiss nicht sterben, wir haben Gott gesehen. Und die Frau zieht eine nüchterne Schlussfolgerung und sagt, naja, wir werden nicht sterben, sonst hätte doch mit uns das nicht alles veranstaltet. Liebe Brüder, wir brauchen die Frau. Ernsthaft. Wenn wir uns so verübergeistlichen, dann sind das die Frau, die uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen können. Wirklich. Das ist auch kein Scherz oder so. Das ist wichtig. Und deswegen finde ich dieses Kapitel so extrem wichtig, weil es solche Tatsachen, die sich seit Jahrtausenden auf der Welt abspielen, in eine Geschichte zusammenfassen. So funktionieren Männer und Frauen zusammen, zumindest wenn die Heiligkeit Gottes in ihr Leben gekommen ist. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machalah Tam zwischen Zorah und Eshtaol. Das heißt, ein Stück weit von zu Hause weg. Zorah, Eshtaol ist ein Stück davon entfernt. Der letzte Vers hat es auch in sich. Was fällt euch auf?
Fing an, ihn zu treiben.
Ja.
Das heißt,
ja. Woran erinnert uns das? Römer 8. welche den Geist Gottes treibt, diese sind Kinder Gottes. Und da wisst ihr, wissen wir, was mit Simson es auf sich hat. Er war ein Kind Gottes. Er war von Neuem geboren. Wenn nämlich der Mutterleib verschlossen ist und Gott ruft in diesen verschlossenen Mutterleib ein Leben hinein, dann ist das gleich einer neuen Geburt. Das ist schöpferisches Leben, das ist nicht natürliches Leben. Und das ist das, was ich für uns alle erbitte, dass wir Leute sind, die vom Geist Gottes getrieben werden. Aber das ist nicht von Anfang an. Er wuchs heran, der Herr segnet ihn, dann kommt eine Zeit, wo der Geist Gottes anfängt zu treiben. Das ist nicht vom ersten Tag. Gesegnet, das am Anfang. Aufwachsen ist ein natürliches Leben. Irgendwann wird diese Berufung lebendig. Das können wir bei genau diesen anderen Beispielen dieser berufenen Männer nämlich genau so sehen. Als Jesus anfing, 30 Jahre zu werden, führte ihn der Geist Gottes in die Wüste. Das ist dasselbe. Führen frei. Das ist dasselbe. Setzt Gottes Geist jetzt in den Leben. Amen.